Sie hören den Kurier. Montagabend, 21. September. Hallo aus dem Kurier-Podcast-Studio in der Maria-Hilfer-Straße Nummer 10, sagt Richard Krasl. Auch bei uns hier im Studio herrscht in den Innenräumen ab heute Maskenpflicht. Wer also hereinkommt und sich ein ausgezeichnetes Bowl mit Huhn, Lachs oder vegetarisch kaufen möchte, der muss also eine Mund-Nasen-Schutzmaske anlegen. Draußen in unserem Schanigarten können Sie noch ohne Maske in der warmen Herbstsonne Platz nehmen. Aber nicht mehr überall ist das so. In München, wo die Infektionszahlen deutlich geringer sind als in Wien, verordnet der bayerische Ministerpräsident Markus Söder heute auch eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen, also im Freien. Denn die Infektionszahlen, die sind ihm zu hoch.
Wir wollen nämlich die Priorität erhalten in München, dass Schulen und Kitas weiter beschult und auch die Kinder in die Kita geben können. Wir wollen keinen wirtschaftlichen Lockdown. Deswegen werden wir uns überlegen, wie wir bei den Inzidenzen über 50 stabil in München, aber auch generell das Regelwerk vertiefen. Dazu gehört zum einen die Maskenpflicht. Also wir werden in München natürlich die Maske in der Schule behalten müssen, das ist ganz klar. Zum Zweiten prüfen wir und werden wir dann noch einführen wollen, Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen, bei denen kein Abstand gehalten werden kann.
München liegt nun seit mehr als 7 Tagen bei über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Wochendurchschnitt. Zum Vergleich, in Wien sind es derzeit 122 neue Corona-Fälle, knapp vor Innsbruck, Krems, Dornbirn und Zwettl allesamt mit mehr als 100 Neuinfektionen, also doppelt so viel in etwa wie in München. Die Deutschen agieren also härter als wir. Auch die Disziplin scheint dort höher zu sein, haben viele Beobachter auch aus den Sommerferien berichtet. In meinem Urlaubsort in Tirol etwa haben deutsche Touristen noch im Auto auf dem Parkplatz ihre Masken angelegt, die Österreicher nicht einmal beim Betreten der Innenräume. Erst am Wochenende wurden ja 4 Nachtclubs in Wien von der Polizei besucht, weil keinerlei Vorsichtsmaßnahmen eingehalten wurden. Und auch am Quai an der Salzach in Salzburg gab es Menschenansammlungen, die jeden Infektiologen den kalten Schauer auf den Rücken laufen lassen. Innenpolitisch hat das am Wochenende wieder zu einem leichten Knatsch geführt. Denn Bundeskanzler Sebastian Kurz gab via Boulevardzeitung bekannt, dass er gerne früher Einschränkungen erlassen hätte, dies aber von der grünen Parteispitze nicht gewollt war. Und heute hat sich ein neues Konfliktpaar aufgetan. Überraschenderweise geraten nun Gesundheitsminister Anschober und Wiens Gesundheitsstadtrat Hacker aneinander, die bisher ja so eine Art Achse gebildet haben. Auslöser ist eine Aussage Anschobers gewesen, dass sich Wien im Gegensatz zu anderen Bundesländern im Sommer nicht auf den Herbst vorbereitet hätte. Die Replik des Wiener Gesundheitsstadtrats kam dann postwendend im Ö1 Mittagsjournal.
Ja, wir warten eigentlich seit dem April auf eine neue Datenbank, die ist im Gesetz im April veröffentlicht worden, dass es eine neue Screening-Datenbank gibt, um die gesamten Prozesse und Abläufe beim Testen zu verbessern. Auf die Datenbank warten wir heute noch in ganz Österreich und da haben wir in ganz Österreich auch administrative Probleme. Es ist kein Problem, das auf Wien beschränkt ist. Das ist ein Problem, das Sie von jedem Landesrat und jeder Landesrätin in ganz Österreich hören. Wir haben nach wie vor manche Bundesländer, da finden am Tag 150, 200 Tests statt. In Wien sind wir zwischen 5.000 und 7.000 Tests. Wenn man die 150 Tests macht, begrüße ich auch jetzt persönlich.
Hacker glaubt, dass Gesundheitsminister Anschober auch im Wahlkampfmodus sei, im Gegensatz zu ihm, weil auch in Wien auf Plakaten der Grünen abgebildet ist. Generell kritisiert Hacker die Bundesregierung.
Ich gehöre nicht zu denen, die Hoffnung versprühen. Mir persönlich gehen diese permanenten täglichen Hoffnungspressegespräche schon ziemlich auf die Nerven und ich glaube den meisten Menschen auch.
Ja, und wie sich die Welt ändern kann, noch vor dem ersten Lockdown im Frühjahr, war es ja Hacker, der gesagt hatte, dass man Wien nicht herunterfahren wolle und dass das auch nicht notwendig sei. Vom Hoffnungsträger also zum Hoffnungslosen. Und dazu auch unser Tweet des Tages vom Kollegen Thomas Mayer vom Standard. Er schreibt, Gesundheitsstadtrat Hacker meint im Mittagsjournal, in Wien sei alles richtig gemacht worden, alles in Ordnung und bei ihm alles in besten Händen. Nur leider sei die Bundesregierung und Gesundheitsminister Anschober unfähig. Hörbar, so schreibt Mayer, leidet Hacker unter Realitätsverlust und gefährdet noch den Wahlsieg von Bürgermeister Ludwig. So Kollege Mayer vom Standard auf Twitter. Doch viele Menschen belastet die aktuelle Situation psychisch mehr als das politische Hickhack. Keine Treffen mehr, Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes und vor der heimtückischen Krankheit. Gregor Demblin hat aus diesem Anlass ein Buch geschrieben, wie man mit solchen Situationen umgehen kann. Wie ich lernte, Plan B zu lieben, heißt sein 80 Seiten langes Werk, und Demblin weiß, wovon er spricht. Vor 25 Jahren hatte sich bei seiner Matura-Reise bei einem Sprung ins Meer die Wirbelsäule so schwer verletzt, dass er seither im Rollstuhl sitzt. Demblin ist heute in unser Studio in die Mariahilferstraße 10 gekommen, gemeinsam mit Ex-Neos-Chef Matthias Strolz, der das Buch in seinem Story One Verlag aufgelegt hat. Ida Metzger hat mit den beiden darüber gesprochen, wie man eine neue Lebensrealität annehmen kann oder besser können muss.
Herr Demblin, Sie haben ein Buch geschrieben, das eigentlich vom Format viel zu klein ist für das, was Sie in Ihrem Leben erlebt haben. Und zwar, es heißt, wie ich lernte, Plan B zu lieben. Ja, Ihr Plan B hat begonnen eigentlich bei der Matura-Reise, wo Sie ziemlich plötzlich aus dem Leben gerissen wurden oder aus Ihren Plänen, aus Ihrem Plan A gerissen wurden. Und zwar durch einen schweren Unfall, wo Sie seitdem in den Rollstuhl sitzen. Wie bekommt man denn da wieder Lebensmut, wenn man quasi mit 18 plötzlich alles anders ist, als man sich gedacht hat?
Ja, das hat bei mir ja lang gedauert, weil ich mich dran geklammert habe, dass ich wieder gehen lernen werde. Also ich war da fix überzeugt davon, wenn jemand wieder gehen lernt, dann bin ich das. Und habe eineinhalb Jahre lang trainiert wie ein Verrückter. Und der Zeitpunkt, wo mir klar geworden ist, dass ich einen Plan B jetzt brauche, war eigentlich erst, als mir die Ärzte dann gesagt haben, das wird nichts mehr. Versuch, dich dran zu gewöhnen, dass du dein Leben jetzt so meistern musst. Und das wollte ich nicht. Ich habe mich einfach überhaupt nicht im Rollstuhl gesehen. Ich wollte Tennis spielen, ich wollte Skifahren, ich wollte tanzen gehen, ich wollte alles machen, nur nicht in einem blöden Rollstuhl sitzen. Und das war extrem hart, dann zu akzeptieren, dass jetzt mein Plan A wirklich abzuhaken ist. Und das Buch habe ich geschrieben, weil genau das meine Erfahrung war. Erst wenn man wirklich akzeptiert, dass die Situation, oder der Plan, den man verfolgt hat, nicht mehr weitergeht, wenn man das ohne Wenn und Aber akzeptiert, erst dann eröffnet man sich Möglichkeiten, erst dann kommen die Möglichkeiten, um überhaupt einen Plan B zu gehen. Und in meinem Fall waren das so unendlich viele Möglichkeiten, ich hätte nie damit gerechnet, und im Nachhinein gesehen ist alles gut. Ich meine, ich würde mir natürlich den einen Moment immer wieder rückgängig machen, wenn es möglich wäre. Aber ich hätte mir nie gedacht, dass das Leben noch so viel wunderbare Überraschungen für mich bereithalten wird.
Matthias Strolz, du hast ja schon mehrere Pläne in deinem Leben begonnen und gehst auch immer wieder Risiko, hattest eine Firma, hast dann eine Partei gegründet, dass die Partei dann eigentlich sehr gut gelaufen ist. Hast du gesagt, ich steig wieder aus. Also jemand, der mehrere Lebenspläne verfolgt, was kann denn jemand wie du von Gregor Demblin lernen?
Ja, viel. Deswegen, mich hat das immer fasziniert, dieser Lebensweg vom Gregor Demblin. Einfach diese Erkenntnis, es ist nie zu spät. Egal, was dir gerade passiert ist. Ja, und ab und zu braucht's länger, das schilderst du ja auch, um das zu integrieren, um das zu akzeptieren. Aber wenn du das mal akzeptiert hast, dann hast du die Absprungbasis für eine nächste Etappe. Dann gehen neue Möglichkeitsräume auf. Ausgezeichneter Unternehmer, vierfacher Familienvater. Ja, und das Leben ist immer so, wie es ist. Bist im Rollstuhl. Also lange Nase ist eine lange Nase. Fallen da die Haare aus. Ein bisschen was kannst du tun gegen manches. Aber grundsätzlich ist es nicht sehr hilfreich, glaube ich, und gewissermaßen sinnlos, sich mit dem aufzuhalten, was einfach ein Faktum ist und was dich rundum in negativer Emotion bindet. Sondern es geht darum, dass zu akzeptieren, so ist es, in der Akzeptanz dann auch loszulassen, glaube ich. Also es ist ein Halten und Loslassen gleichzeitig, und das öffnet sich für die nächsten Etappen. Und ich habe zum Glück jetzt nicht die großen Schicksalsschläge gehabt, aber eigentlich läuft's nach derselben Grammatik. Meine Neuerfindungen und deine ist dieselbe Grammatik, stelle ich fest, wenn ich dein Buch lese.
Mhm. Das Buch handelt ja eigentlich auch davon, Grenzen zu verschieben oder Grenzen zu sprengen. Und es waren ja, die Grenzen waren ja durch den Rollstuhl nicht nur der schiefe Gehsteig oder eine Stufe, sondern die Grenzen oder die Barrieren, die waren ja auch in den Köpfen der Menschen. In dem Buch kann man ja nachlesen, dass sie zum Bankschalter gegangen sind und dann der Bankbeamte gar nicht mit Ihnen geredet hat, sondern mit Ihrem Betreuer, der mit war, etc. Wie verschiebt man denn diese Grenzen im Kopf der Menschen?
Ja, das war ja sozusagen der große Schock nach der Diagnose Querschnittlähmung, dass ich drauf gekommen bin, es sind eben nicht mehr die baulichen Barrieren, sondern plötzlich wird man als komplett anderer Mensch gesehen, wenn man im Rollstuhl sitzt, und darauf war ich einfach überhaupt nicht vorbereitet. Deswegen hat mich das auch so getroffen, dass plötzlich die Menschen mir eigentlich über den Kopf gestreichelt haben und gesagt haben, toll, der Lebensmut, aber so richtig ernst genommen worden ist man nicht mehr. Und ich habe dieses Vorher-Nachher so stark erlebt. Das hat mich am Anfang ziemlich aus der Bahn geworfen, und das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, entweder ich ziehe mich jetzt zurück, weil das ist mir zu blöd, ständig irgendwie als das arme Haarschall behandelt zu werden, oder ich muss irgendeinen Weg finden, dass sich da gesellschaftlich was ändert. Und warum ich so größenwahnsinnig war, daran zu glauben, dass ich da einen Beitrag leisten kann, weiß ich nicht. Aber daraus sind eben meine ganzen Unternehmungen entstanden, vor allem MyAbility, wo es uns darum geht, gemeinsam mit großen Unternehmen Menschen mit Behinderung als wichtige Zielgruppe in der Wirtschaft zu definieren. Für mich natürlich überraschend, dass das in dem Ausmaß möglich ist, das hätte ich damals nie gedacht. Und im Nachhinein wunderschön und eben genauso ein Beispiel dafür, dass eigentlich im Leben ja alles möglich ist, wenn man nur stur genug ist und dran glaubt.
Alles möglich im Leben. Viele Menschen stehen durch die Corona-Krise jetzt vor der Situation, dass sie vielleicht einen Plan B entwerfen müssen. Was hat denn da der Matthias Strolz für Tipps dazu, weil du ja schon öfters dein Leben gewechselt hast, die Situationen?
Ja, entschlossen weiter wäre so mein Hashtag, ja. Ich glaube, also aus systemischer Sicht, ich bin ja systemischer Organisationsentwickler, haben wir immer gesagt, dein größter Kunde ist dein größtes Entwicklungshemmnis. Jetzt in normalen Zeiten sagst du es so flockig dahin und es passiert nichts, weil keiner wird hingehen und sagen, ja, wenn das so ist, kündige ich jetzt aktiv meinen größten Kunden. Das tut ja keiner. Aber irgendwo gibt es die latente Sehnsucht, hätte ich doch nur die Hände frei. Dann könnte ich ja neue Dinge anpacken, neue Entwicklungen anstoßen. So, jetzt kommt Corona und schlägt uns ganz viel aus der Hand. Unternehmerisch, auch privat, unseren Alltag mitunter. Wenn man Kinder hatte, Homeschooling, dann war auch der Alltag irgendwie aus der Hand geschlagen. Und es droht Ähnliches jetzt in den Monaten, die kommen. Das heißt, das ist natürlich einerseits mitunter ein Desaster, für manche eine Tragödie. Da hilft dann nur dieses Mindset zu sagen, aber es ist so, wie es ist. Ich akzeptiere es, ich nehme es an und nehme es als Trampolin für den nächsten Schritt. Das Leben hat mir die Hand freigemacht. Nur eine leere Hand kann empfangen. Only empty hand can receive. Okay, dann mache ich mich jetzt bereit und auf für was Neues. Und gehe ins Prototyping, würde die Startup-Kultur sagen. Also nicht glauben, jetzt fällt das Neue in Meisterschaft und völlig fertig vom Himmel, nächsten Freitag. Nein, das Neue musst du probieren. Wir sitzen hier in einem Courier City Studio, das habt ihr neu, das probiert ihr gerade. Ja, das offensichtlich auch befristet, das Haus kommt dann weg. Das ist genau dieses Prototyping, dass man Neues probiert. Manches wird floppen, anderes fliegt wunderbar, und dann musst du sagen, dann hau ich Liebe drauf, Ressourcen, Energie, und dann werde ich auch daraus wirtschaftlichen Erfolg schöpfen.
Mhm. Haben Sie sich, bevor Sie das erste Mal Vater wurden, Gedanken gemacht, haben Sie Zweifeln gehabt, ob Sie ein genauso guter Vater sein können wie jemand, der nicht im Rollstuhl sitzt?
Ja, damals dann nicht mehr, aber direkt nach meinem Unfall im Rehabzentrum, da hat man natürlich jede Form von Selbstzweifel. Und natürlich gerade, also ich war 18 Jahre alt, gerade die ganze Richtung hat mich natürlich massiv verunsichert. Da kommt auch keine Hilfe, sondern da sieht man dann ganz viele andere Rollstuhlfahrer, die eben nicht so viel Glück gehabt haben wie ich heute, die vielleicht immer noch bei ihren Eltern leben, die sagen, ich habe eine Beziehung, aber Kinder kriegen ist macht keinen Sinn oder könnte ich eh nicht. Also das war extrem verunsichernd damals. Ja, ich habe mittlerweile gesehen, dass das natürlich alles völliger Blödsinn ist. Wichtig ist es, dass man für seine Kinder da ist, egal ob man jetzt mit ihnen Fußball spielt, aber es gibt genug Eltern, die Fußball spielen könnten und stattdessen die ganze Zeit nur am Handy hängen. Also der Rollstuhl macht sicher nicht den Unterschied, um ein guter oder schlechter Vater zu sein.
Mhm. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, waren die Kinder bzw. die Familie auch etwas der Grund, warum du aus der Politik dann letztendlich ausgestiegen bist und wieder einen neuen Lebensweg gesucht hast. Wie zufrieden bist du jetzt mit dem neuen Lebensweg oder wie hat sich der angelaufen?
Gut. Also es war der Hauptgrund, ja. Und es gibt 100 Gründe wahrscheinlich, aber es gab zwei Hauptgründe. Erstens, meine Berufung war es, Gründer zu sein und diese Gründungsphase zu begleiten. Und das war abgereift, Mission erfüllt. Die Gründung war erfolgreich abgeschlossen. Ich war zum ersten Mal gut ersetzbar. Und eben in dieser Situation hat dann, in dieser Erkenntnis hat die Vaterrolle aufgezeigt und gesagt, wenn du da drüben ersetzbar bist, hier bist du es nicht in der Familie. Das sehe ich jetzt 2 Jahre danach in absoluter Klarheit. Also hätte ich diese Erkenntnis nicht zugelassen oder hätte mein Ego gesagt, na, jetzt machst weiter, weil es läuft gerade oder es ist für dein Sozialprestige gut oder für dein Geldbörsel. Ich glaube nicht, dass ich noch verheiratet wäre. Also ich glaube, dass es diese 7 Jahre ausgehalten hat, gut, weil es eine Herzensbewegung war, von einer reinen Energie getragen, gewisserweise die Gründungsaufgabe. Und wenn es dann zu sehr in eine Ego-Geschichte abgeglitten wäre, dann hätte meine Frau auch zu Recht gesagt, es gibt noch andere Rollen. Jetzt habe ich mehr Zeit für Familie. Es ist immer eine Aufgabe, Vereinbarkeit, Familie, Beruf. Habe mich neu erfunden als Autor, als Publizist, als Organisationsentwickler, als Coach und eben auch als Mitgründer von Story One, wo eben der Gregor geschrieben hat. Während der Corona-Zeit hat es mir 80-90% meines Umsatzes irgendwie einfach umgelegt über Nacht. Und zwar jenes Umsatzes, den ich 1,5 Jahre erarbeitet habe in meiner Neuerfindung. So, und auch hier am Anfang bist du extrem verunsichert. Denkst du, ja, wie soll jetzt das weitergehen? Rechnest du mal hin, nicht? So, wie lang kommst du durch? Wie lang kannst du das Häuslkredit bedienen und so weiter? Und da gibt's schlimmere Fälle als mich, das ist mir schon klar, nicht? Weil an der Stelle kommen dann auch immer Zuschriften und sagen, reißen Sie ihn zusammen, Sie sind nicht arm. Das stimmt. Aber trotzdem muss der Knödel irgendwo herkommen. Und dann, mit dieser leeren Hand habe ich begonnen, mehr bei Story One zu machen. Mhm. Und das macht große Freude. Also auch hier hat sich's wieder ergeben. Aber es gab auch hier wieder diese Phase der Verunsicherung, der Angst. Also das Neue braucht zwingend die Angst, um sich vorzustellen. Es ist gar nicht anders möglich, dass es ins Leben kommt.
Ja. Letzte Frage. Es gibt, ich würde es jetzt nicht Plan C nennen, aber Sie haben noch einen Riesentraum, den Sie mir mal am Telefon verraten haben. Und zwar, dass Sie in 10, also Sie glauben daran, dass es dieses Exoskelett weiterentwickelt, dass Sie in 10 Jahren mit Ihren Kindern auf einen Berg gehen werden, oder?
Ja, ich bin fest davon überzeugt. Also meine Vision ist es, in 10 Jahren auf einen Berg zu gehen. Vor 1,5 Jahren auch ein Unternehmen gegründet, Take to People, wo es eben darum geht, einerseits diese Therapien in Österreich anzubieten und wir entwickeln jetzt parallel dazu Datenmodelle, die dann die Grundlage für die Weiterentwicklung von solchen Geräten sein sollen. Ganz, ganz spannendes Thema, weil ich glaube, dass Behinderung sich aus dem Thema Technologie komplett verändern wird und viele Behinderungen keine mehr sein werden in 10 Jahren. Und ja, meine Vision ist es, mit einem Exoskelett herumzugehen. Vielleicht kann man das dann schon unter der Kleidung tragen. Schauen wir mal, was alles kommt.
Neue Lebensrealitäten finden auch viele junge Menschen vor. Beim Donauinselfest in Miniaturform am vergangenen Wochenende. Die nicht vorhandene Fortgeh-Szene, keine Konzerte, aber auch durch fehlende Jobchancen oder eingeschlagene Bildungswege, bei denen man sich plötzlich fragen muss, ob es dafür künftig überhaupt noch die Nachfrage am Jobmarkt gibt. Die 24 Jahre junge Architekturstudentin Mimi Wagner hat uns hier spontan im Pots & Pols besucht und gezeigt, was sie daraus gemacht hat. Sie bastelt jetzt in Heimarbeit Bänder, auf die man die Mund-Nasen-Schutzmaske so aufhängen kann wie eine Sonnen- oder Lesebrille.
oft ist ja die Situation, dass man zum Beispiel in der Straßenbahn oder in Geschäften die Maske tragen muss, aber dann, wenn man rausgeht, nicht mehr. Und dann stellt sich immer die Frage, was mache ich jetzt mit meiner Maske? Und dann wirft man sie in die Tasche oder in die Hosentasche und dann im Endeffekt ist es viel dreckiger, wenn man sich die dann aufsetzt, als wenn man sie einfach wie mit dem Band, das gehen würde dann oder geht, sie einfach runterwirft und sie dann um den Hals hängt und man kann sie einfach immer ab und rauf und runter geben.
Ja, und vielleicht erträgt sich ja die Mund-Nasen-Schutzmaske auf einem stylischen Bändchen besser als im Krankenhauslook im zarten Türkis. Wenn auch Sie etwas Besonderes zu erzählen haben, dann kommen Sie zu uns ins Podcaststudio auf der Maria-Hilfer-Straße Nummer 10 und erzählen Sie uns, was Sie in der Corona-Zeit erfunden haben. Das gesamte Interview mit Mimi Wagner, mit den Ursprüngen ihrer Idee, hört ihr im Podcast Nur in Wien, ebenfalls aus dem Kurier Medienhaus, zu finden überall dort, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast oder auf kurier.at/podcast. Und zum Abschluss noch etwas Skurriles, und dazu hat meine Kollegin Caroline Bartosch hier bei uns im Studio Platz genommen. Caroline, es gibt besondere Vorkommnisse im Süden Spaniens.
Ganz genau, das Dorf Ventas de Huelma in Andalusien steht nicht wegen des Coronavirus unter Quarantäne, sondern wegen eines Panthers. In der Region wurde nämlich ein freilaufender schwarzer Panther gesichtet. Die Polizei rät nun der Bevölkerung, zu Hause zu bleiben, denn in Andalusien gibt es einen regen illegalen Handel mit lebenden Wildtieren. Und da schließt sich jetzt auch wieder der Kreis zur Corona. Auch der wurde ja durch Wildtierhandel auf einem chinesischen Markt in Wuhan ausgelöst. Ventas de Huelma hat übrigens etwas mehr als 600 Einwohner und heißt übersetzt so viel wie Einladung. Und das hat der Panther dann wohl offenbar ganz genau genommen.
Danke, Caroline. Bleiben Sie gesund, achten Sie auf Wildtiere und tragen Sie Mund-Nasen-Schutz. Der deutsche Virologe Christian Drosten meint nun sogar, dass die Maske mehr hilft als eine Impfung. Und das sind wirklich keine guten Aussichten. Richard Krasl verabschiedet sich bis morgen, same time, same place, aus dem Podcast-Studio auf der Wiener Maria-Hilfer-Straße.